Hallo liebe Studis. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Die erste im Jahr 2018, deswegen wünsche ich nochmal allen, die zuhören, ein gesundes neues Jahr. So, worum geht's denn? Ich habe ein paar Dinge gesammelt, ein paar Wünsche, die geäußert wurden. Und zwar wurde ich gefragt zum Termin für die Nachholklausur. Dann wurde ich gefragt nach Beispielen, Rechnen der symmetrischen Gruppe mit Transposition, Zentrum, Normalisator, Zentralisator, solche Geschichten. Und ich wurde nach der Geschichte von Jean-Luc gefragt, der Fragenraupe aus der Vorlesung. Gut, ich werde es in der Reihenfolge, wie ich es gerade gesagt habe, in dieser Podcast-Folge besprechen. Fangen wir an mit dem Termin für die Nachholklausur. Der Tag steht noch nicht ganz endgültig fest, aber wir wissen schon, dass es die letzte Märzwoche wird. Das heißt, wenn ich da jetzt mal hinblättere in meinem Kalender, dann ist das die Woche, die am 26. März beginnt. Und ich denke nicht, dass es der Montag werden wird, sondern wahrscheinlich der Dienstag oder Mittwoch. Später wird es auf keinen Fall, weil ich am Wochenende dann eine kleine Tagung habe hier in Halle. Darauf können Sie sich also schon mal einstellen. Für die Leute, die eine mündliche Prüfung machen, wird das auch gleichzeitig der zweite mögliche Prüfungszeitraum für die mündliche Prüfung sein. Es gibt vorher noch einen Ende Februar, aber dazu später. Nicht mehr in dieser Podcast-Folge, sondern später im Studio-IP oder in der Vorlesung. Okay, das war also die erste Anfrage, Nachholklausur. Dann ja, reden wir so ein bisschen über Rechnen mit Permutationen, speziell Rechnen mit Transpositionen. Und das heißt, wir werden jetzt einfach in einer symmetrischen Gruppe ein bisschen rumrechnen und wir werden dabei gleichzeitig die Themen Zentrum, Normalisator und Zentralisator mit besprechen. Unsere Gruppe G sei jetzt die S7, also die symmetrische Gruppe auf den Zahlen 1 bis 7. Und da betrachten wir eine Untergruppe. Die Untergruppe heißt U und ich möchte die definieren als Erzeugnis folgender Permutationen. 1, 2, 1, 3 und 4, 5, 7. Wir haben also zwei Transpositionen, 1, 2 und 1, 3 und einen Dreizyklus, 4, 5, 7. Und diese drei Elemente erzeugen die Untergruppe U. Das ist eine Untergruppe von S7, also von G. Das ist schon mal gut. Und wir gucken vielleicht mal kurz hin, was uns an diesen Elementen auffällt. Das erste Element 1, 2 hat Ordnung 2. 1, 3 hat auch Ordnung 2. 4, 5, 7 hat Ordnung 3. Und dann fällt uns noch auf, dass 1, 2 und 1, 3 beide elementfremd sind zu 4, 5, 7. Und wir wissen, dass Permutationen, die elementfremd sind, miteinander vertauschbar sind. Wir wissen also, dass da ein paar Elemente in U miteinander kommutieren. Wir sehen aber auch, dass 1, 2 und 1, 3, die beide in U liegen, nicht miteinander vertauschbar sind. Und die Rechnung, die dazu gehört, die machen wir auch gleich nochmal. Insbesondere sehen wir dann auf einen Blick, dass U nicht Abelsch ist. Um jetzt die Untergruppe U zu verstehen, schreiben wir ganz naiv alle Elemente hin, die man aus den gegebenen Elementen, die U erzeugen, bilden kann. Das ist so ähnlich, als wenn wir versuchen würden, in einem Vektorraum das Erzeugnis von Vektoren auszurechnen. Da würden wir einfach alle möglichen Linearkombinationen hinschreiben. Und so ähnlich gehen wir jetzt vor. Das ist also sehr naiv und ich würde nicht empfehlen, das ständig so zu machen, wenn Sie eine Untergruppe verstehen wollen. Aber hier ist es gerade noch beherrschbar, da kommen nicht so wahnsinnig viele Elemente raus. Und nachdem wir das einmal so naiv uns angeschaut haben, werde ich nochmal was dazu sagen, wie man ein bisschen systematischer rangehen kann und sozusagen ein bisschen gruppentheoretischer, ein bisschen algebraischer und ein bisschen weniger naiv. Es ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn Sie beides nochmal für sich durchdenken. Na gut, welche Elemente sehen wir denn in U? Na, die identische Abbildung, die liegt in jeder Untergruppe drin, die liegt natürlich in U. Dann liegen natürlich die Elemente drin, aus denen wir U erzeugen, also 1, 2, 1, 3 und 4, 5, 7. Dann die Inversen der Erzeuger, auch die müssen alle in U liegen, denn U ist ja eine Untergruppe. 1, 2 und 1, 3 sind zu sich selbst invers, da kommt nichts Neues. Und bei 4, 5, 7 ist das Inverse 4, 7, 5. Da haben wir jetzt schon mal 5 Elemente gefunden. Weiter geht's. Jetzt bilden wir Produkte aus den Elementen, die U erzeugen. Und da fangen wir irgendwo an. Man kann es jetzt in verschiedenen möglichen Reihenfolgen machen. Überlegen Sie sich ein System, was Sie gut finden, sodass Sie nichts vergessen. Ich fange mal vorne an und multipliziere 1, 2 und 1, 3. Wenn ich das in der Reihenfolge mache, 1, 2, dann 1, 3, dann kommt raus der Dreizyklus 1, 2, 3. Gut, das ist unser nächstes Element. Wenn ich die andere Reihenfolge nehme, kommt der 3-Zyklus 1, 3, 2 raus. Das ist das Inverse von 1, 2, 3. Wir haben also zwei neue Elemente gefunden, die sind zueinander invers. Und wir haben uns nochmal klar gemacht, dass U nicht abelsch ist. Wir haben da zwei Elemente gefunden in U, die nicht vertauschbar sind. Okay, dann kann man auch andere Kombinationen bilden aus den Erzeugern. Zum Beispiel 1, 2 mal 4, 5, 7. 1, 3 mal 4, 5, 7. 1, 2 mal 4, 7, 5, 1, 3 mal 4, 7, 5. Da habe ich jetzt nicht den Erzeuger genommen, sondern das Inverse davon. Da sind also neue Elemente rausgekommen. Die sind auch wirklich alle paarweise verschieden, die wir da jetzt gebildet haben. Dann kann ich aber auch Produkte bilden aus drei Transpositionen. Zum Beispiel kann ich ausrechnen 1, 2 mal 1, 3 mal 1, 2. Und wenn ich das mache, kommt raus 2, 3. Wenn ich die Reihenfolge anders wähle, also 1, 3 mal 1, 2 mal 1, 3, kommt dieselbe Transposition raus. Da kommt auch 2, 3 raus. Das führe ich jetzt aber nicht vor, sondern das können Sie selbst nachprüfen. Und das ist auch gleichzeitig eine Rechenregel für Transpositionen. Wenn Sie Transpositionen haben mit genau einer übereinstimmenden Zahl drin, dann gilt das immer, dass wenn man die eine mal die andere mal die eine rechnet, dass dann das Gleiche rauskommt, als wenn man die andere mal die eine mal die andere rechnet. Okay, zählen wir doch mal, wie viele Elemente wir bis jetzt gefunden haben. Wir haben die drei Erzeuger, dann das Inverse des einen Erzeugers macht 4, identische Abbildung macht 5, dann haben wir schon so ein paar Produkte gebildet. 6, 7, 8, 9, 10, 11, jetzt kam gerade noch die Transposition 2, 3 dazu, das macht bei mir 12 Elemente. Und ich sehe aber, dass wir noch nicht ganz fertig sind, denn jetzt können wir ja 2, 3, das Element, was wir gerade gebastelt haben, auch noch kombinieren mit 4, 5, 7 und mit dem Inversen davon. Dann kommen nochmal zwei neue Elemente raus. Und zum Schluss können wir noch die drei Zyklen, die wir vorhin gebastelt haben, 1, 2, 3 und 1, 3, 2, die können wir auch noch mit 4, 5, 7 und mit 4, 7, 5 kombinieren. Das ergibt nochmal insgesamt 4 neue Elemente. Das sind sogenannte Doppel-3-Zyklen. Zum Beispiel bekommen wir den Doppel-3-Zyklus 1, 2, 3 in Klammern mal 4, 5, 7 in Klammern. Da werden also gleichzeitig 1, 2, 3 im Zyklus bewegt und 4, 5, 7. Okay, wenn ich das jetzt alles zusammenzähle, wir waren vorhin bei 12, dann gab es die Produkte mit 2, 3, dann sind wir bei 14, dann kommen nochmal 4 Doppel-3-Zyklen dazu. Da komme ich insgesamt auf 18 Elemente. Und mehr Kombinationen sehe ich nicht. Wenn wir da jetzt noch mehr rumrechnen, noch größere Produkte bilden, dann kann man die immer vereinfachen und man kommt auf etwas, was man schon hat. 18 Elemente, okay. Um jetzt nochmal anders zu argumentieren oder aber um zu überprüfen, ob wir die richtige Elementeanzahl haben, gehen wir jetzt nochmal anders ran. Dazu tun wir Folgendes. Wir haben ja gesehen, dass die Erzeuger von U sich in so zwei Teilmengen aufteilen, 1, 2 und 1, 3, die irgendwie zusammengehören und die nicht zueinander elementfremd sind, die aber zu 4, 5, 7 elementfremd sind. Und 1, 2 und 1, 3 erzeugen zusammen eine Gruppe, die aussieht wie die S3. Das haben wir gerade beim Rechnen nebenbei festgestellt. Man kann aus 1, 2 und 1, 3 die dritte Transposition 2, 3 basteln auf den Zahlen 1, 2, 3 und man kann die beiden 3-Zyklen basteln. Und zusammen mit der identischen Abbildung hat man dann sozusagen eine Kopie von der S3 gefunden in der Untergruppe U. Na, und dann hat man noch das, was mit 4, 5, 7 zu tun hat. Da werden aber andere Zahlen bewegt und deswegen finde ich, dass die Erzeuger von U sich sozusagen aufteilen in zwei Teilmengen. Einmal die, die die Zahlen 1, 2, 3 bewegen und dann die, die die Zahlen 4, 5, 7 bewegen. Und deswegen möchte ich jetzt zwei Untergruppen definieren. A ist die Untergruppe von U, die von 1, 2 und 1, 3 erzeugt wird. Und die hat 6 Elemente. Das können wir nachzählen mit dem, was wir oben gerechnet haben. Dann haben wir die Untergruppe B, die erzeugt wird von 4, 5, 7. Und diese Untergruppe hat 3 Elemente, die ist zyklisch. Der Schnitt von A und B ist nur die identische Abbildung. Warum? Na, die Elemente aus A bewegen die Zahlen 1, 2 oder 3. Die Elemente aus B bewegen die Zahlen 4, 5 oder 7. Das einzige Element, was man finden kann, was in A und B gleichzeitig drin liegt, ist die identische Abbildung. Das ist eine Möglichkeit zu argumentieren. Eine andere Möglichkeit ist, die Elemente alle hinzuschreiben und dann zu vergleichen. So, was noch? Aufgrund der Elementfremdheit ist es so, dass jedes Element aus der Untergruppe A mit jedem Element aus der Untergruppe B vertauschbar ist. Denn egal, was Sie aus A hernehmen, da können höchstens die Zahlen 1, 2 oder 3 vorkommen. Das heißt, diese Elemente sind immer elementfremd zu allem, was in B so rumläuft. Okay, das heißt also, U ist zwar nicht abelsch, aber wir haben da zwei Untergruppen gefunden, bei denen jedes Element aus der einen mit jedem Element aus der anderen vertauschbar ist. Das ist ja schon mal ganz interessant. Tatsächlich kann man jetzt alle Elemente aus U, so wie wir sie uns oben hingeschrieben haben, hinsortieren und so hinschreiben, dass immer vorne etwas steht, was aus A kommt und hinten etwas, was aus B kommt. Auf diese Art und Weise kann man sehen, dass man U schreiben kann als Produkt der Untergruppe A mit der Untergruppe B. Und jetzt kommt's. Die Ordnung von A kennen wir, das ist 6. Die Ordnung von B kennen wir auch, das ist 3. Der Schnitt der beiden ist 1, also hat Mächtigkeit 1. Und unsere Formel, wie man die Mächtigkeit eines Produkts von zwei Untergruppen ausrechnet, aus der Vorlesung, die sagt uns doch, die Mächtigkeit von U ist jetzt dasselbe wie die Mächtigkeit von A mal die Mächtigkeit von B, geteilt durch die Mächtigkeit des Durchschnitts. Der Durchschnitt hat Mächtigkeit 1, oben steht 6 mal 3, das ist 18, also kommt raus, U hat Ordnung 18, genau wie wir das vorher schon vermutet hatten. Mit unserer Auflistung der Elemente. Okay, auf die Art und Weise kann man auch noch anders die Struktur von U verstehen. Nochmal zur Wiederholung. Wir haben da diese schöne Untergruppe A, die aussieht wie S3. Wir haben die Untergruppe B. Jedes Element aus A ist mit jedem Element aus B vertauschbar. Aber die Gruppe U ist nicht abelsch, denn die Untergruppe A ist nicht abelsch. Jetzt gucken wir uns mal das Zentrum von U an. 4, 5, 7 ist ein Element aus U, das mit sich selbst vertauschbar ist und auch mit den anderen beiden Erzeugern 1, 2 und 1, 3. Tatsächlich reicht das schon, um zu begründen, dass 4, 5, 7 im Zentrum von U liegt. Warum? Naja, wenn das Element mit sich selbst vertauschbar ist und mit 1, 2 und mit 1, 3, dann ist es auch mit allem vertauschbar, was man aus diesen drei Permutationen basteln kann. Die Menge dieser Bastelarbeiten ist aber ja genau die Untergruppe U. U ist das Erzeugnis von diesen drei Permutationen. Das heißt, wenn eine Permutation vertauschbar ist mit jedem Erzeuger der Gruppe U, dann ist sie auch mit jedem Element der Gruppe U vertauschbar. Aha, 4, 5, 7 liegt also im Zentrum von U. Dann liegt auch das Erzeugnis von 4, 5, 7 im Zentrum von U, denn das Zentrum von U ist eine Untergruppe, ist also abgeschlossen unter Erzeugnisbildung. Das Zentrum von U hat also jetzt schon mal mindestens Ordnung 3. Wunderbar. Und jetzt können wir auf ganz unterschiedliche Arten weiter argumentieren. Wir können uns zum Beispiel fragen, kann es sein, dass das Zentrum von U die ganze Gruppe U ist? Natürlich nicht, denn U ist ja nicht abelsch. Und wenn das Zentrum die ganze Gruppe wäre, dann wäre die Gruppe abelsch. Nochmal zur Wiederholung, das Zentrum besteht ja aus allen Gruppenelementen, die mit jedem Gruppenelement vertauschbar sind. Und wenn das Zentrum die ganze Gruppe ist, dann bedeutet das, dass die Gruppe abelsch ist. Aber U ist nicht abelsch. Und wir können das auch nochmal zu Fuß nachrechnen. Das Element 1, 2, 3 zum Beispiel, das liegt in U, aber das liegt definitiv nicht im Zentrum, denn es ist zum Beispiel nicht mit dem Element 1, 2 vertauschbar. Auf diese Art und Weise kriegt man schon mal raus, dass alles, was man aus 1, 2 und 1, 3 basteln kann, nicht im Zentrum liegen kann. Das heißt aber ja nicht, dass nicht noch irgendwelche anderen Elemente, die so ganz komisch zusammengebastelt sind, im Zentrum liegen können. Also gucken wir doch mal ein bisschen systematischer. Das Zentrum hat mindestens Ordnung 3, ist nicht die ganze Gruppe. Und die ganze Gruppe hat Ordnung 18. Da könnte man doch jetzt mal gucken mit dem Satz von Lagrange, wie passt denn das Zentrum jetzt da rein? Das Zentrum ist eine Untergruppe. Die Anzahl der Elemente muss also ein Teiler sein der Gruppenordnung. Die Gruppenordnung ist 18. 3 ist ein Teiler, das heißt, es könnte sein, dass das Zentrum einfach eine Ordnung 3 hat. Was könnte noch sein? Sowas wie 6 würde gehen oder 9. Die 18 selber nicht, denn dann wäre es die ganze Gruppe. Nein, jetzt können Sie einfach mal schauen, finden Sie noch weitere Elemente, die man mit dazu nehmen könnte, sodass das Zentrum dann insgesamt Ordnung 6 oder 9 hat? Und die Antwort ist nein, das geht nicht, denn dann müsste ein Element aus U mit da drin liegen, das die Zahlen 1, 2 oder 3 bewegt. Also etwas, wo die Erzeuger 1,2 oder 1,3 irgendwie vorkommen. Und das geht nicht, denn wir haben ja schon gesehen, dass der Teil von U in, oder dass die Elemente von U, die die Zahlen 1, 2 oder 3 bewegen, dass man da immer etwas finden kann, womit die nicht vertauschbar sind. Das heißt, Sie können die möglichen Ordnungen des Zentrums einschränken mit dem Satz von Lagrange. Und dann können Sie nochmal zu Fuß nachgucken, was für Elemente könnten jetzt noch mit dazugekommen sein. Und jedes Mal werden Sie feststellen, dass es nicht geht. Eine andere Möglichkeit ist, dass Sie einfach die Elemente aus U systematisch der Reihe nach durchgehen und jedes Mal gucken, ist das mit allem anderen vertauschbar oder nicht. Man kann ganz einfach zu Fuß schauen, was im Zentrum liegt. Und was rauskommt, egal wie Sie da jetzt weiter argumentieren wollen, was rauskommt ist, dass das Zentrum von U tatsächlich nur Ordnung 3 hat. Es besteht genau aus dem Erzeugnis von 4, 5, 7. 4, 5, 7, das Inverse davon und die identische Abbildung. Das ist das Zentrum. Dann gucken wir mal weiter. Was können wir noch sagen? Jedes A aus A ist mit jedem B aus B vertauschbar. Nochmal zur Wiederholung. A war die Untergruppe, die von 1, 2 und 1, 3 erzeugt wird. Und B war die Untergruppe, die von 4, 5, 7 erzeugt wird. Und wegen der Elementfremdheit sehen wir dann, jedes A aus A ist mit jedem B aus B vertauschbar. Das heißt, jedes kleine A aus A liegt im Zentralisator der Gruppe B in G. G ist die ganze S7. Insbesondere liegt jedes A aus A auch im Normalisator von ganz B. Nochmal zur Wiederholung. Der Zentralisator von B besteht aus allen Gruppenelementen, die mit jedem kleinen B aus B vertauschbar sind. Der Normalisator besteht aus all den Gruppenelementen, die die Untergruppe B bei Konjugation invariant lassen. Da dürfen also dann die Elemente von B vertauscht werden, aber die ganze Menge B muss insgesamt invariant bleiben. Der Zentralisator liegt immer im Normalisator drin. Das heißt, dass jedes A aus A im Normalisator der Untergruppe B liegt und dann liegt die ganze Untergruppe A im Normalisator von B. Was bedeutet das? Naja, die Untergruppe B von U normalisiert sich natürlich selbst. Jedes B aus B wird bei Konjugation B selber als Menge invariant lassen, das ist klar. Das heißt, B liegt in seinem eigenen Normalisator. A liegt jetzt auch im Normalisator von B und wir haben uns vorhin klar gemacht, dass A mal B das gleiche ist wie U. Das heißt also, U liegt im Normalisator von B. B ist gleichzeitig eine Untergruppe von U und das heißt, dass B ein Normalteiler von U ist. Jetzt gucken wir umgekehrt. Jedes B aus B ist mit jedem A aus A vertauschbar. Das heißt, jedes B aus B liegt im Zentralisator von Groß A, also im Normalisator von Groß A. Das heißt, B, die ganze Untergruppe B, liegt im Normalisator von A. Und dann kann man genauso schließen wie gerade und man sieht, dass A ein Normalteiler von U ist. Jetzt fassen wir mal zusammen, was wir wissen. A und B sind Untergruppen von U, deren Produkt U ist. Sie sind beide Normalteiler. Und wir haben irgendwann vorhin schon mal überlegt, dass der Schnitt nur aus der identischen Abbildung besteht. Aha, das heißt, U ist in Wirklichkeit das direkte Produkt der Untergruppen A und B. Bleiben wir noch kurz beim Thema Normalisator und Zentralisator. Ich möchte jetzt mal die Untergruppe U verlassen und ein Element von außerhalb hernehmen, und zwar das Element klein g, das soll sein die Transposition 4, 5. 4, 5 liegt nicht in U drin. Wir haben vorhin die Elemente von U ja alle aufgelistet, da war das nicht dabei. Jetzt gucken wir mal. G bewegt 4 und 5, ist also elementfremd zu jedem Element aus A. Die Elemente aus A bewegen ja nur 1, 2 oder 3. Das heißt, dass G mit jedem Element aus klein g, mit jedem Element aus groß A vertauschbar ist. Jetzt gucken wir uns an, was mit B los ist. Die Untergruppe B wird erzeugt von dem Dreizyklus 4, 5, 7 und der ist nicht mit dem kleinen g vertauschbar. Wir gucken uns nochmal an, was passiert, wenn man 4, 5, 7 mit g konjugiert. 4, 5, 7 hoch g ist nach Definition 4, 5 hoch minus 1 mal, also g hoch minus 1 mal 4, 5, 7 mal g. Aber g ist eine Transposition, das heißt, die ist zu sich selbst invers. Und dann bekommen wir 4, 5 mal 4, 5, 7 mal 4, 5. Wenn wir das jetzt ausrechnen, dann sehen wir, die 4 geht auf die 5, dann auf die 7 und dann bleibt sie da. Das heißt, 4 geht auf 7. 7 bewegt sich erst gar nicht, geht dann auf die 4 und dann auf die 5. Das heißt, 7 geht auf 5. 5 geht zuerst auf die 4, dann auf die 5 und dann wieder zurück auf die 4. Das heißt, wir haben insgesamt den 3-Zyklus 4, 7, 5. Und das ist das Inverse von 4, 5, 7. Das heißt, das kleine Element G vertauscht 4, 5, 7 und das Inverse 4, 7, 5. Dass die wirklich vertauscht werden bei Konjugation, das können Sie nachrechnen, indem Sie 4, 7, 5 nehmen und jetzt das nochmal mit G konjugieren. Dann merken Sie, dass Sie wieder zurückkommen zu 4, 5, 7. Insbesondere wird also die von 4, 5, 7 erzeugte Untergruppe, und das war B, von dem kleinen G invariant gelassen. Das heißt, G normalisiert B. Aber G zentralisiert B nicht, denn es wird ja nicht jedes Element aus B von G festgelassen. Wir haben gerade gesehen, dass zwei Elemente aus B vertauscht werden. 4, 5, also unser kleines G, liegt also im Normalisator von B, nicht im Zentralisator. Weiterhin haben wir festgestellt, dass das kleine G mit jedem Element aus A vertauschbar ist. Es liegt also im Zentralisator von Groß A, der liegt im Normalisator von Groß A. Und das heißt jetzt, dass das kleine G sowohl A als auch B normalisiert. A wird sogar zentralisiert, B nicht. Und jetzt möchte ich das benutzen und möchte nachrechnen, dass dann G im Normalisator von U liegt, aber nicht im Zentralisator. Okay, wie machen wir das? Na, wir gucken uns einfach an, was passiert, wenn man die Gruppe U mit G konjugiert. Und hier kommt ein kleiner Trick. Wir müssen uns nämlich nicht jedes einzelne Element aus U angucken und nachprüfen, was damit passiert. Wir benutzen, dass man U als Produkt von A und B schreiben kann. U konjugiert mit dem kleinen G ist nämlich dann A mal B in Klammern konjugiert mit G. Jetzt benutzen wir, dass Konjugation mit G ein Homomorphismus ist. Das heißt, es ist egal, ob ich zuerst Elemente aus A und B multipliziere und dann mit G konjugiere oder ob ich die einzelnen Elemente aus A und B mit G konjugiere und dann multipliziere. Das heißt, A mal B in Klammern hoch G ist dasselbe wie A hoch G mal B hoch G. A wird aber von G normalisiert, das heißt A hoch G ist gleich A und B wird ebenfalls von G normalisiert, das heißt B hoch G ist B. Das heißt, insgesamt kommt raus, U konjugiert mit G ist nichts anderes als A konjugiert mit G mal B konjugiert mit G. Das ist A mal B und das ist U. Das heißt, klein g liegt im Normalisator von U, aber nicht im Zentralisator, denn wir haben ja schon gesehen, dass es in U ein Element gibt, was nicht mit G vertauscht. Okay, was haben wir jetzt also gemacht? Wir haben sehr viel rumgerechnet mit Permutationen, wir haben uns ein bisschen die Struktur von so einer Untergruppe angeguckt, haben argumentiert mit Normalisator, mit Zentralisator, wir haben ein direktes Produkt gefunden, haben also jetzt einige Begriffe nochmal angeschaut, die in der Vorlesung gerade aktuell sind. Ich möchte zum Schluss nochmal die Merkregel wiederholen für das Rechnen mit Transpositionen. Ich hoffe, dass das hilft, wenn wir uns daran nochmal gemeinsam erinnern. Wenn Sie zwei Transpositionen haben, und ich meine wirklich nur Transpositionen jetzt erstmal, keine allgemeinen Permutationen, dann gibt es ja immer nur drei Möglichkeiten. Entweder die beiden Transpositionen sind elementfremd oder sie sind gleich oder sie haben genau eine gemeinsame Zahl, die bewegt wird. Wenn die Transpositionen elementfremd oder gleich sind, dann sind sie vertauschbar. In dem dritten Fall, wo es genau eine gemeinsame Zahl gibt, da sind sie nicht vertauschbar, sondern da kommt es auf die Reihenfolge an. In dem einen Fall kommt irgendein Dreizyklus raus und in dem anderen Fall kommt das Inverse des gleichen Dreizyklus raus. Und wir haben das vorhin gesehen, als wir nämlich 1, 2 und 1, 3 multipliziert haben, je nach Reihenfolge kam da mal der eine, mal der andere Dreizyklus raus auf den Zahlen 1, 2, 3. Wiederholen Sie das nochmal, wenn Sie sich da unsicher sind. Die Rechenregel, dass man bei Elementfremdheit tauschen darf, die gilt allgemein für Permutationen. Wenn Sie irgendwelche Permutationen haben aus einer symmetrischen Gruppe und die sind elementfremd, dann dürfen Sie immer die Reihenfolge tauschen. Aber diese Regeln, was passiert, wenn die irgendwas gemeinsam haben, die werden komplizierter, wenn die Zyklen länger werden. Bei Transpositionen ist das noch sehr übersichtlich. Okay, ich hoffe, dass es geholfen hat zum Thema Zentrum, Zentralisator, bla bla bla. Ein Gefühl dafür zu kriegen, wie man mit Permutationen rechnet, ist bestimmt hilfreich, denn symmetrische Gruppen sind momentan unsere besten Anschauungsobjekte. Wir kennen einfach noch nicht so viele andere Gruppen. Okay, zum Schluss möchte ich noch die Frage nach Jean-Luc beantworten. Ja, Jean-Luc. Die Raupe Jean-Luc wurde für mich gebastelt von meiner lieben Schwester. Ich habe eine Schwester und einen Bruder, die auch beide sehr kreativ sind, und meine Schwester hat mir vor einigen Jahren Jean-Luc gebastelt Ich habe versucht, mich zu erinnern, wann das war, und ich kann mich nur noch erinnern, dass ich schon in Halle gewohnt habe, aber noch nicht lange. Deswegen vermute ich, dass es 2010 oder 2011 war. Da wurde mir Jean-Luc geschenkt, und zwar als Sorgenraupe. Die Idee war, dass ich meine Sorgen aufschreibe auf Zettelchen und dann Jean-Luc damit füttere. Und Jean-Luc hat mich immer sehr freundlich und treuherzig angeschaut. Allerdings ist es, glaube ich, nicht so schön, wenn man jahrelang die Sorgen anderer Menschen frisst. Da wird man irgendwann selbst ganz deprimiert. Und ich habe schon eine Weile überlegt, ob ich nicht Jean-Luc irgendwie anders, ob Jean-Luc nicht vielleicht eine berufliche Neuorientierung vertragen könnte. Er ist natürlich noch viel zu jung und viel zu aktiv, um schon in Rente zu gehen. Und gleichzeitig habe ich festgestellt in der Vorlesung, dass doch viele von ihnen sich damit wohler fühlen, wenn sie einfach ihre Fragen irgendwie loswerden können, auch ein bisschen nachdenken können, und dass nicht alle von ihnen gerne spontan fragen in der Vorlesung oder in den Übungen oder so. Aus irgendeinem Grund funktioniert das besser, wenn man so eine Kombination hat aus Fragen im Workshop, im Tutorium, in der Vorlesung, wo auch immer, einfach per Handzeichen spontan, wenn das gerade kommt, und aber auch dieser Möglichkeit, dass man zwischendurch Fragen, die einem noch eingefallen sind, irgendwo loswerden kann und dann vielleicht auch anonym, wenn man sehr schüchtern ist, warum nicht? Warum soll man nicht auch anonym Fragen stellen? Und das mit der Weihnachtsmannmütze fand ich eigentlich ganz gut. Da kamen relativ viele Fragen, manchmal kamen ähnliche Sachen mehrfach, dann habe ich gemerkt, oh, das Thema ist anscheinend wichtig. Und deswegen wollte ich das gerne aufrechterhalten. Es in der Vorlesung zu machen, finde ich auch nicht schlecht. Dann sind viele von Ihnen da und Sie haben da alle die gleiche Möglichkeit, sich da zu beteiligen mit Fragen, wenn Sie das gerne wollen. Nur, dass ich das nicht immer mit einer Weihnachtsmannmütze machen wollte. Und sowas wie eine Kiste fand ich ein bisschen langweilig. Naja, dann ist mir Jean-Luc eingefallen. Und Jean-Luc macht das sehr gerne. Er hat sich sehr gefreut, dass er jetzt schon einige Fragen bekommen hat. Okay, das war die Geschichte von Jean-Luc. Wir gucken mal. Ich werde bestimmt nicht in jeder Vorlesung das alles machen. Es wird nicht in jeder Vorlesung immer ganz viele Workshops geben und all diese ganzen lustigen Aktionen, die wir machen und Tutorien und so. Das ist eher was für den Anfang. Wenn Sie also in fortgeschrittene Vorlesungen bei mir kommen, dann wird das eine ganze Ecke seriöser zugehen. Das werden Sie dann merken. Aber ich hoffe, dass egal wie fortgeschritten die Veranstaltung ist und egal wie ernsthaft wir dann da miteinander umgehen, ich hoffe, dass wir uns alle unseren Humor erhalten und ich hoffe, dass wir vor allem weiter viel miteinander diskutieren und dass Sie viele Fragen haben. Das ist nämlich das Wichtigste. In diesem Sinne. Noch Fragen? Tschüss, bis zum nächsten Mal.